Wenn man keine Ideen hat, dann muss man sich einfach einen spontanen Plan machen. Und meistens haben wir viele Ideen und müssen uns trotzdem einen spontanen Plan machen. Und den muss man sich vor allem machen, wenn was schief läuft. Aber dazu jetzt alles im Bester Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, ihr Lieben, ihr habt es ja schon gesehen, ne? Der Philipp ist beim Trailrunning noch in, sagen wir mal, Amateurstatus. Ja? Das heißt, der hat da noch Potenzial nach oben. Ja? Auf der anderen Seite, okay, er hat sich das Bein nicht gebrochen, er hatte keinen Gips an, das Wetter soll ganz gut sein, er ist im Trainingslager, es gibt geiles Essen und er liebt das Fahrradfahren. Es kann doch nur toll sein. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Ralf. Es ist wahnsinnig viel passiert seit unserer letzten Podcast-Folge,
Das
muss ich
stimmt,
sagen.
das stimmt.
Also,
Ja.
da hätte man fast noch eine Zwischenfolge machen können, um einfach mal die Leute wieder abzuholen. Deswegen weiß ich gar nicht so recht, wie wir heute am besten in diese Folge einsteigen. Ja, das Letzte, was wahrscheinlich die meisten Leute verfolgt haben, ist der Eisbeutel auf meinem Knöchel und den Zwischenstatus gestern aus dem Krankenhaus in Eldoret, wo ich mich spontan mal für ein MRT angemeldet habe. Da kann ich zumindest mal sagen, das ist zum Glück nicht so teuer wie bei uns. Ja? Also da habe ich richtig Schnäppchen geschossen mit 78 €. Aber ich hätte das trotzdem gerne vermieden, wenn sie es hätte vermeiden lassen. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir da einsteigen. Es ist ja offensichtlich bin ich umgeknickt. Trailrunning war es nicht unbedingt. Es war ein morgendlicher Lauf mit Amanal Petros und Julian Wanders Gruppe. Und es ist so oft im Leben ja so, dass du denkst, wenn du dich gerade so das Gefühl hast, du fühlst dich sehr glücklich mit der Situation. Du, in dem Fall war es die erste Woche Höhenanpassung bei mir relativ gut abgeschlossen, sehr viele Kilometer, das gut verkraftet. Also ich glaube so der ersten Woche keine Stockfehler gemacht, zwei Workouts gemacht. Da können wir auch noch im Detail drauf kommen. Dazu kommt nämlich heute, also das ist dann schon, wenn die Folge online ist, ist das schon online, ein YouTube-Video, wo ich meinen ersten 40er gemacht habe. Das wird interessant, weil da habe ich mich auf den letzten 3 Kilometern habe ich mich von der Frau abhängen lassen. Das können wir auch gleich mal hier erzählen.
Ich dachte schon wieder verlaufen, es war doch nur gerade und wieder
Genau,
zurück.
das war nur 20 Kilometer out and back, aber das ist auch ein guter Punkt, wo man mal nochmal deutlich machen kann, wenn man nicht 100% fit ist oder nicht 100% akklimatisiert ist, aber hier mit der Weltelite der Frauen rennt, die ja, in Kenia geboren ist, beziehungsweise hier sehr viel Zeit verbringt, was das für ein absurd krasses Niveau ist, das können wir später vielleicht noch erzählen. Ja, und dann eigenes Workout noch gemacht, Fahrtspiel, wirklich gut gefühlt Sonntag, dachte ich Sonntag, Mensch, erste Woche top gelaufen. So können jetzt die nächsten 3 Wochen weitergehen. Das macht Bock, alles cool. Montagmorgen gelaufen und dann, ja, Mitte des Dauerlaufs umgeknickt, relativ unglücklich. Aber dazu dann vielleicht später mehr. Was wir auch noch sagen können, ist, dass wir heute einen Gast mit dabei haben, den ihr alle schon kennt und der immer wieder hier, auch wenn er nicht persönlich anwesend ist, über den immer mal wieder hier gesprochen wird, der tatsächlich im letzten Höhentrainingslager auch dabei war. Es ist quasi fast so ein Höhentrainingsexperte. Da können wir nachher gleich mal noch ein paar Insights von ihm gewinnen wahrscheinlich. Ja, herzlich willkommen, Felix. Du bist nicht nur in Kenia dabei, sondern heute auch endlich mal wieder im Podcast.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung und ich freue mich auf spannende Geschichten, die wir hier gemeinsam erleben und erzählen dürfen.
Also, ihr müsst euch das so vorstellen: Die beiden sitzen grinsend unter einem offenen Dach, keine Ahnung, jedenfalls so strohhüttenmäßig sieht das zumindest für mich aus, ja. Und ihre Sicht ist so gestaltet, dass man freundlich in ein sonniges Tal runterschauen kann. Ja, trotzdem haben beide lange Jacken an. Ja, da habe ich schon viele Fragen. Ja, und wenn er nicht spricht, hat Felix den Kopf auf der Tischplatte. Das weiß ich jetzt noch nicht, warum genau. Ob es noch kein Essen gab, weil das Mittagessen ja gleich erst ansteht. Ja, oder die Ermüdung anders als bei Philipp zugeschlagen hat, müssen wir gleich noch mal klären, Felix.
Ja, ich würde sagen, wir rekapitulieren vielleicht ganz kurz meine erste Woche zum Einstieg bis zum Worst-Case-Szenario, sage ich jetzt mal. Und dann können wir das ja mal übereinander legen, wie das bei Felix lief. Weil ich sag mal, die ersten 7 Tage hätten bei uns, glaube ich, nicht unterschiedlicher laufen können, um das mal aufzuzeigen, wie individuell sowas auch ist. Ist, glaube ich, ganz spannend. Ihr habt ja auch auf YouTube vielleicht auch schon der ein oder andere von euch gesehen, dass wir da jetzt versuchen, so den Alltag und auch Anreise etc. so ein bisschen zu dokumentieren. Also die Travel Days, die gab es schon auf YouTube. Das hat eigentlich relativ gut geklappt. Wir waren halt 1,5 Tage im Prinzip unterwegs. Das ist eigentlich auch relativ normal, viel kürzer geht fast nicht. Das hat auch alles gut funktioniert. Wir waren tatsächlich an unserem Anreisetag nachmittags auch noch zusammen eine kleine Runde laufen, auch alles relativ gechillt, würde ich mal sagen. Und ansonsten habe ich mich dann relativ schnell in einen für Marathonläufer normalen Trainingsumfang gestürzt, also plus minus 30 Kilometer pro Tag. Die ersten 4,5 Tage eigentlich auch eher nach Gefühl laufen, natürlich immer ein bisschen den Puls im Blick, also eher Kilometer easy laufend. Easy ist natürlich immer relativ. Falls ihr kurz gewundert habt, warum ich kurz gestockt habe, hier ist gerade ein guter Kumpel vorbeigelaufen, der gerade aus den USA hierher geflogen ist. Kollege von Sweat Elite, den werden wir vielleicht hier auch nochmal, ich weiß nicht, ob wir den dazuhören können, den Matt. jedenfalls, das war bei mir eigentlich relativ okay, auch wenn man locker läuft, waren trotzdem die ersten paar Tage halt anstrengend, weil man natürlich in der Höhe schlechter regeneriert, das wisst ihr alle schon, haben wir schon oft genug besprochen. In Kenia kommt vor allem das Geläuf mit dazu, was halt auch muskulär so sein Tribut fordert. Ne? Die Wege ist sehr selektiv, da muss das Sprunggelenk, werden wir später sehen, viel arbeiten, ansonsten viel hoch und runter. Haben aber die einheimischen Physios auch wirklich gut hinbekommen. Soweit alles super. Dann war Freitag so die erste kleinere Herausforderung, die anstand. Renato meinte, das könnte gut passen, dass Lorna Salpeter, eine wirklich sehr veritable Marathonläuferin, kann man sagen, die in Kenia geboren ist, aber die israelische Staatsbürgerschaft hat und letztes Frühjahr den Tokio-Marathon gewonnen hat mit einer Bestzeit von 2 Stunden 17. Also nur damit ihr so eine... ein ungefähres Gefühl habt, also die ist bei den Damen absolute Weltspitze, meinte er, ja, die ist so im Ende ihrer Vorbereitung auf den Nagoya-Marathon und hat so einen 40-Kilometer-Lauf mit so einer gewissen Aufgabenstellung, Tempowechsel und so. Das passt ganz gut, klingt dich da ein, das wird nicht so wild, geht nur für dich um Time on the Legs. Also wie man das halt hier so kennt, mitten in der Nacht, ich glaube 5 Uhr aufgestanden, im Dunkeln dahin gefahren. Das hat oft den Grund, dass halt zum einen natürlich um diese Uhrzeit noch die Temperaturen kühler sind, aber wesentlich entscheidender ist meistens, wenn man dann so eine Kerneinheit irgendwo macht, dass tatsächlich nicht so windig ist. Und das waren im Prinzip, Strava, wer mir da folgt, habe ich ja auch alles geschrieben, 8 Kilometer so flott, 24 Kilometer in so einem entspannteren, mittleren Tempo, sage ich jetzt mal, und die 8 Kilometer hinten raus sollten wieder flott sein. Und die letzten 8 Kilometer waren insofern interessant, dass da merkt man halt, wenn du noch nicht hundertprozentig angepasst bist und dich ein bisschen schwer tust, berghoch zu laufen, wie krass dieser Unterschied einfach ist. Also sie hatte männliche Pacemaker dabei und mit denen sind wir so in die letzten 8 Kilometer gegangen und ich glaube so 4 Kilometer vor Schluss ging es halt nochmal hoch. Und da habe ich so gemerkt, okay, wir sind jetzt gerade bei so 3,20, 3,25 bergan. Ich habe nicht den Eindruck, dass das da vorne irgendwen kratzt. Und ich dachte mir so, boah, atmen wird schwer. Ich habe Seitenstechen bekommen und dachte mir, Mensch, fass mir so ein bisschen unter den Rippenbogen rein. Ich muss jetzt mal kurz 2, 3 Schritte ein bisschen rausnehmen und tiefer einatmen. Zack, waren die weg. Einfach direkt Lücke. Da habe ich auch nicht mehr geschafft, auf den letzten 4 Kilometern einzuholen. Ich glaube, letzter Kilometer war bei mir 3,15. No chance. Abstand mehr oder weniger gleich geblieben. Da habe ich mir gedacht, okay, Welcome to Kenya. Und Renato hat dann auch, also die Einheit muss offensichtlich für sie auch relativ gut gewesen sein, weil Renato sehr euphorisch war, kann man sagen, und dann auch meinte, dass sie ganz offensichtlich in der Form ihres Lebens ist. Insofern bin ich da sehr gespannt, was in 3 Wochen in Nagoya in Japan dann da auch, was sie da laufen kann und abrufen kann. Und mit diesem, ja doch, sagen wir mal, relativ erdenden Longrun, der im Gesamtschnitt trotzdem noch in 3,40 war, hatte ich dann Samstag einen Easy-Tag und Sonntag dann mein erstes Fahrtspiel, was ich alleine gemacht habe. Das waren 15 Kilometer vom Umfang her, 50 Minuten, also 3,19er Schnitt war das, glaube ich. Und hab da.
Das schon waren die 30er, 2 Minuten, 1 Minute, ne?
Genau, das war dieses 2-1-1-1, 30-30. War ganz gut, dass man das auch mal selber gemacht hat, nach dem eigenen Körpergefühl, ohne auf die Uhr zu schauen. Und da hat man aber gemerkt, allein zwischen Freitag, dem Longrun und dann Sonntag, da ist was passiert. Also da war auf einmal, du hast gemerkt, du kannst die Berge selbst anders hochrennen, du konntest einen 3,20er Schnitt mit Tempowechseln laufen und das war der Punkt, wo alles gut war. Dann haben wir gesagt, Nachmittag frei, es waren 250 Kilometer die erste Woche, alles super, du bist angekommen, ab jetzt 3 Wochen mit Julian Wanders Gruppe und Amanal trainieren, zumindest die Zwischentrainingstage, klar, die Workouts hätte ich anders machen müssen und war dann wann waren wir denn? Um 6.30 Uhr habe ich mich mit Amanal getroffen oder kurz vor 6.30 Uhr, um mit Julians Gruppe zum Sonnenaufgang zu laufen. Auch alles cool. 6,30er Schnitt ganz vorsichtig durch die Dunkelheit dahin getrabt, um den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen. Ja, war flotter als angekündigt. Es war nicht 4 Minuten Easy-Dauerlauf, weil die hatten auch einen Workout am Sonntag. Es war halt der erste Kilometer schon, glaube ich, knapp unter 3,50. Um 6.30 Uhr dachte ich, okay, das ist ein bisschen anders, wie ich mir das vorgestellt habe.
Warte mal, Philipp. An der Stelle kommt dem guten Krimi immer die Unterbrecherwerbung. Ja? Wir machen jetzt einfach mal so einen klassischen Teaser daraus. Ja?
Sehr gut.
Philipp am Sonntagmorgen im Halbdunkeln, die Sonne geht auf, ja? Die wilden Tiere blecken ihre Zähne, weil sie haben was vor. Beim kleinen Philipp. Ja, also die erste Woche, um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, du bist langsam gelaufen, ausnahmsweise mal. Ja. Ja. Bist, also in der Triathlon-Szene sagt man, you got chicked. Ja, also es chick von Chicks. Ja, bitte Leute, ja, jetzt keine Vorhaltung, das ist nochmal so ein stehender Gebrauch, das sehen auch die Ladies, ja, die Damen, die Frauen, ganz entspannt, das ist auch ganz entspannt, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, ja, weil Philipp weiß ja jetzt, was er für eine Form hat, nämlich ungefähr 2,18 könntest du schon laufen, so aus dem Stegreif. Ne, also so eine Minute langsamer als Lorna könntest du ungefähr hinhauen.
Könnte knapp passen.
Da bist du schon.
Läuft auf jeden Fall.
Ja. Ja, also da muss man ja das Positive sehen. Ja, und in so einer Woche ist ja total wichtig, dass man sich gescheit versorgt. Ja, und du hast ja logischerweise alles dabei von unserem Partner von AG1, weil das hilft gerade in solchen Stresssituationen. Wenn man Stress auf den Körper macht, dann muss man aufpassen, dass die entsprechenden Nahrungsergänzungsgeschichten dabei sind. Und da gibt's halt eine Lösung für alles zusammen. Da muss ich nicht 26 Dinge mitnehmen, sowieso im Trainingslager, alles blöd, sondern man nimmt AG1 mit und dann ist man schon mal vorne dabei.
Ja, so schaut das aus. Tatsächlich habe nicht nur ich AG1 dabei, sondern Felix hat natürlich auch AG1 hier mit dabei. Danke an Lisa, falls du hier reinhörst, für die gute Versorgung und ist bei uns tatsächlich die tägliche Routine in der Regel entweder direkt vor dem Frühstück oder auch mal nach der ersten Einheit, einfach um auch die den Flüssigkeitsverlust nicht nur auszugleichen, sondern auch sich eben, wie du schon gesagt hast, optimal mit Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen. Wir schwitzen hier oben sehr viel mehr natürlich als unten, was mit der Wärme zu tun hat, was aber auch gern so ein bisschen übersehen wird, weil durch den Wind man oftmals nicht den Flüssigkeitsverlust merkt. Wenn wir da jetzt nur Wasser trinken würden, wäre das sicherlich kontraproduktiv. Immunsystem ist hier oben, glaubt man auch nicht, aber ist trotzdem auch immer relativ angegriffen, weil halt das Leben hier schon anstrengender ist, aber natürlich das Training auch. Und wir sind natürlich super happy, dass wir da auf AG1 zurückgreifen können für euch zu Hause. Ihr wisst Bescheid, AG1 ist schon lang bei uns hier Partner. Ihr findet unser Spezialangebot unter www.athleticgreens.com/bestzeit. Da bekommt ihr dann nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern auch noch einen Shaker, eine coole Aufbewahrungsdose sowie einen Jahresvorrat an Vitamin D. Also schaut da gerne vorbei. Wir verlinken das natürlich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ja, tut euch was Gutes.
Ja, und Travel Packs gibt es natürlich auch. Ja, wichtig. Ja, ich nehme die auch mit, weil ich bin ja im Moment in Mainz. Können wir später nochmal drauf kommen. Ja, auch mein Immunsystem ist da relativ angekratzt, weil ich muss plötzlich um 7 Uhr morgens aufstehen, gar nicht mein Ding, also quasi mitten in der Nacht. Aber das ist halt schon ein nicht unerheblicher Stress, auch auf dem Körper, den man sich da aussetzt. Das kann ich nachher noch mal ein bisschen erläutern. Aber da kann das auch durchaus weiterhelfen.
Absolut.
So, nochmal zurück. Ja, wir versetzen uns nochmal in die Gelegenheit. Ja, der erste Löwenkopf taucht im Buschgras auf und denkt sich, was ist mit diesem langen weißen Mann da?
Ja, man fällt hier schon auf jeden Fall auf. Das ist natürlich schon so, dass in der Gruppe, außer Julian Wanders und mir, sage ich jetzt mal, jetzt niemand in Mitteleuropa geboren ist. Aber tatsächlich ist es auch sehr cool, dass man die Jungs, das noch als Einwurf, die ich letzten Sommer ja in Italien kennengelernt habe, die mit Julian da waren, einen freudestrahlend schon wieder in Empfang genommen haben und schon gemeint haben, wo warst du die erste Woche? Wir haben gedacht, du bist sofort hier bei uns dabei. Und ich musste da erstmal ein bisschen die Vorfreude etwas dämpfen und sagen, Leute, ich muss mich hier erstmal ein bisschen an die Höhe und an das Geläuf hier anpassen. Der Dauerlauf war dann schneller als gedacht, trotz der Einbremsversuche von Amanal und Julian, die auch meinten, Alter, wir haben gestern Workout gehabt, macht mal ein bisschen easy. Und das war an sich trotzdem kein Problem. Allerdings, eine wahrscheinlich relativ unaufmerksame Situation, kleiner Stein, der so ein bisschen aus dem Boden rausgeschaut hat, war eigentlich nichts Dramatisches. unglücklich draufgestiegen, dann halt das war so eine leicht Bergabpassage, so umgeknickt und drüber gerollt, immer ein Fuß, also so ein bisschen verdreht auch. Das war schon uncool, ja, kurze Schrecksituation. Hab dann 2-3 Schritte natürlich Schmerzen gehabt. Dachte auch so, okay, mal gucken, wie das so geht. Aber ich konnte dann eigentlich relativ normal weiterlaufen. Das war jetzt relativ mittig im Dauerlauf. Ich weiß jetzt nicht, 9 oder 10 Kilometer. Bin dann noch die 18 Kilometer mit den Jungs fertig gelaufen. War, glaube ich, mein schnellster Dauerlauf bisher hier in Kenia. Und dachte mir dann, ja gut, wird wahrscheinlich Glück im Unglück gewesen sein, sonst hättest du hier jetzt nicht den Dauerlauf so beenden können. Bin zurück ins Camp, sehr nervös meinen Schuh aufgeschnürt und den Socken ausgezogen, weil ich dachte, wenn das jetzt irgendwie extrem geschwollen oder blau ist, dann wäre das jetzt sehr ungut. Und zu meiner großen Überraschung war da fast nichts zu sehen. Also unmittelbar nach dem Dauerlauf war da kaum ein Unterschied zu sehen. Ich habe da ein paar Fotos gemacht und dachte mir, na gut, vielleicht einfach mit dem Schrecken davon gekommen. Bin duschen gegangen, frühstücken gegangen und dann 2-3 Stunden später hat sich das dann schon verändert, dass Schwellung kam, ich konnte nicht mehr gut den Fuß belasten, nicht gut draufstehen und das ist dann halt im Laufe des Montags relativ schnell relativ schlecht geworden. So schlecht, dass ich ja Mühe hatte, hier von unserer Unterkunft zum Restaurant wieder zurückzukommen, wo ich dann dachte, okay, Panik, vielleicht sollte ich doch gucken, dass wir irgendwie schnellstmöglich dazu mal ein MRT machen. Und dieses MRT haben wir eben dann am Dienstagmorgen gemacht. Hat ein bisschen gedauert, bis wir da dann, also die Bilder sind eine Sache, ich bin jetzt kein Mediziner, irgendwie dann 80 Bilder anzugucken aus dem MRT, da ist schon gut, wenn man jemanden hat, der da Ahnung hat. Hat ein bisschen gedauert, bis der offizielle Diagnosebericht aus dem Krankenhaus kam. Ich habe dann das zwischenzeitlich mal nach Deutschland auch geschickt. Und das Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist, dass es wahrscheinlich Glück im Unglück war. Also es ist nichts gebrochen, es ist nichts abgerissen. Aber die Bänder, die Außenbänder und auch die ein oder andere Sehne sind halt schon heftig überdehnt. Und dadurch ist halt relativ viel Schwellung im Gelenk, auch in der Kapsel. Und das wiederum sorgt dafür, dass es halt schmerzt, weil durch diese Steifigkeit im Gelenk, der Fuß ist halt nicht gut, wie soll ich sagen, nicht gut zu im Ausgleichen. Wenn ich jetzt total auf einem planen Boden draufstehe, ist okay. Wenn ich hier bei uns im Restaurant unten irgendwie zum Buffet gehe und zurück, kein Problem. Wenn es so ein bisschen unebener schon wird, ist es relativ unangenehm draufzustehen, weil diese neuronalen Fähigkeiten auch relativ eingeschränkt sind. Ist natürlich alles sehr verkrampft. Können wir jetzt aktuell auch nicht so viel machen, außer kühlen, Kompressionen, Fuß hochlagern. Wir haben Reboots dabei, also diese Recovery Pants von meinem Partner. Bisschen Physio, wobei die können da jetzt auch noch nicht so viel machen, außer so ein bisschen lümpfen und ausstreichen natürlich, weil es halt schmerzt. Ne? Und ja, habe das ansonsten gestern mal in Ruhe gelassen, war jetzt heute Morgen. Deswegen sitzen wir hier noch in unserer, die du schon angesprochen hast, in unserer sportlichen Kleidung, aber mit langen Sachen. Ich war 3/4 Stunde auf dem Fahrrad, Felix kommt direkt vom Dauerlauf. Und ja, Fahrrad war jetzt nichts, könnt ihr auch auf Strava gucken, war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich kann natürlich jetzt nicht krasse Wattzahlen hier treten mit dem Fuß. Es geht da jetzt eher darum, grundsätzlich mal den Stoff.
Da kommen wir gleich noch zu.
Den Stoff.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja,
den
Stoffwechsel ein bisschen anzuregen.
Es gab schon sehr schöne Rückmeldungen dazu.
Ich glaube schon, ich wollte gerade sagen, bei mir haben auch schon die Leute, die sind schon am Durchdrehen, dass das natürlich Wasser auf deine Mühlen ist, reift, dass ich jetzt hier trainieren muss. Ich sage euch eins, das war wahrscheinlich ein schlechtes Omen. Wir haben drüber gesprochen, bevor ich hierher geflogen bin, über die Radhose. Und ich habe sie natürlich zu Hause gelassen, weil ich mir dachte, nee, das ist ein schlechtes Omen, wenn ich die mitnehme, weil am Ende werde ich sie brauchen. Jetzt könnte ich sie brauchen, jetzt ist sie natürlich zu Hause.
Hast du eine Badehose dabei?
Ja, so Radlerhosen natürlich, also so Half-Tights, aber die ist natürlich jetzt ohne Einsatz. Naja, mal gucken. Wird schon gehen, ich werde nachher...
Ja, weil über Aquajogging verlieren wir gleich auch nochmal ein Board.
Das wird, ja gut, okay, können wir auch noch drauf kommen. Ja, dann müsste ich mal nach Eldoret fahren wahrscheinlich. Das ist natürlich auf Dauer auch ein bisschen unpraktikabel.
Nee, es gab doch eins. Es gab doch eins da in Iten.
Es gibt eins in Iten, da muss man vielleicht einwerfen, das ist bei Lorna im Camp. Und Lorna Kiplagat und Jean-Paul Fourier, der hier das Carry View betreibt, das ist so wie...
Frankfurt und Offenbach,
East and West Side und so gerade, dass kein Drive-By-Shooting hier gibt, sage ich jetzt mal. Also so muss man das sich hier ungefähr vorstellen. Das sind so die beiden Top-Camps, die dementsprechend
Du hast einen Stempel auf der Stirn oder was?
Ja, wenn die... Ja, also du könntest wahrscheinlich versuchen, dann natürlich zu lügen und zu sagen, jeder wird halt gefragt, wenn
Nein,
du
in Pool... lügen nicht, du musst auf Mitleid machen.
Ja gut, das könnte natürlich gehen, aber wenn du ins Camp gehst, die fragen immer, wo kommst du her, wenn du nicht bei ihnen bist und wenn die wissen, du kommst aus dem Carry View, dann kommst du, wenn du Pech hast, auch nicht auf deren Bahn, aber ja, mal schauen. Badehose habe ich tatsächlich sonst dabei, das stimmt. Müssen wir jetzt mal gucken, wie die nächsten 2-3 Tage hier laufen.
Im besten Fall. Also ich bin ja sicher kein Freund von Aquajogging, nur der Wasserdruck plus
hilft.
Eine laufähnliche Bewegung,
ja,
würde ich jetzt erstmal sagen, könnte auf jeden Fall eine Alternative sein, ja, weil ich sehe dich jetzt gerade nicht 15 Stunden Radfahren die Woche.
Das wird,
also noch nicht.
Wird auch schwierig werden, ja, tatsächlich. Ja, wir müssen mal gucken. Also ich heute taste ich mich mal vorsichtig ran. Es hat jetzt vorhin bei der Dreiviertelstunde nicht wirklich wehgetan. Problem ist natürlich, dass ich den Fuß nicht so gut flektieren kann. Dadurch ist man ein bisschen eingeschränkt mit den Pedalen natürlich. Also ich kann halt nicht so, nee, in der Anbeugesituation kannst du jetzt nicht so richtig drücken. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie das heute Nachmittag geht. Ich würde heute Nachmittag nochmal eine Dreiviertelstunde machen, dazwischen vielleicht die Physio-Session, wenn das passt. Und gucken mal, wie es morgen ist. Also tatsächlich, und das ist das,
was hast du denn, du hattest ja deine Radschuhe mitgenommen und die Klickpedale, ne?
Ralf, Klickpedale, wo denkst du hin?
Klar, ja.
Also hier, wir sind hier in Kenia. Da.
Also nochmal, denn die Klickpedalen, die schraubst du dir selber da drunter, du Hirsch.
Ja, schon, aber.
Macht man sich ja selbst da dran.
Ja, ich weiß nicht, ob, also die ja, Dinger sind 20 Jahre alt wahrscheinlich.
Da hat man Schraubenschlüssel dabei und macht die da dran.
Ja, das ist das. Ja,
die sind auch teuer. Die Klickpedalen sind echt teuer. Also die kosten bestimmt 32,70 Euro.
Das ist das, was jeder Läufer auf jeden Fall mit dabei hat. Da können wir eine kleine Umfrage machen, wer seine Klickpedale und Radschuhe hier dabei hat. Wir haben hier, was haben wir hier für Landsleute? Wir haben hier gerade Franzosen, wir haben hier, glaube ich, einen Briten oder was das ist. Wir haben Belgier da, wir haben
Israel. Das sind alles Radnationen.
Absolut, da werde ich gleich mal eine Umfrage machen. Ich glaube, da wird keiner irgendwas dabei haben.
Ey, und wenn einer eine dabei hat, wirst du es mir nicht sagen. Das weiß ich jetzt schon. Nee, aber Körbchen oder was sind dann da drauf?
Ja, genau.
Oder so Riemen.
Genau, also so, es gibt bei dem einen so einen Riemen, aber es sind eher so Körbchen und die habe ich heute Morgen genommen, das war ganz gut, das ist schon halbwegs guten Halt, sage ich jetzt mal. Also
gehabt. Da solltest du auf jeden Fall dann die dünnstmöglichen Schuhe und die mit der dünnsten Sohle drin anhaben, logischerweise, ja, weil sonst ist es noch blöder, wa?
Absolut.
Also der Fuß sitzt ja jetzt einfach dann auch nicht gut auf der Pedale drauf.
Genau, also da habe ich jetzt den flachesten Schuh, den es aktuell bei Adidas noch gibt, den Adios 6, den habe ich tatsächlich Gott sei Dank mitgenommen und bin mit dem noch nicht viel gelaufen, aber dafür ist er tatsächlich auf jeden Fall jetzt hilfreich und ja, mal gucken, wie sich das in den nächsten 2-3 Tagen entwickelt, da muss man jetzt auch mal realistisch sein, wenn in 2-3 Tagen da jetzt keine großartige Verbesserung da ist, ist halt schon
keine großartige Verschlechterung da, du musst immer positiv denken.
Ja. Ja,
wenn in 2-3 Tagen keine Verschlechterung da ist, ja, dann ist am Ende der Woche wieder alles gut, ja.
Das stimmt,
ja. Langmut, ja.
Die Frage ist nur, ob man dann hier bleibt oder nach Hause fliegt.
Ja,
Also von gestern auf heute Morgen ist auf jeden Fall besser gewesen und ich konnte annähernd schmerzfrei mich zum Frühstücksbuffet bewegen.
Da ist doch schon mal die essentielle Aufgabe des Tages erfüllt. Ja,
absolut, absolut.
Kannst zum Essen gehen.
Aber,
und mit den Wattzahlen, ne, das ist ja immer so ein Punkt. Also man kann ja Wattzahlen auf zweierlei Arten erreichen, nämlich erstens auf Wattbasis, also dass du es schwerer machst, oder eben auf Frequenz.
Ja.
Ja, das muss jetzt beides nicht heißen, dass Frequenz easy ist, ja, weil damit bewegt man natürlich den Fuß auch ein bisschen unsauberer, je schneller man dann wird, gerade mit so Riemchen. Ja, aber du kannst natürlich schon mit einer hohen Frequenz auch was machen, was nicht so Druck ausübt auf den Fuß. Ja,
ja.
Das geht schon. Ja, und manchmal ist es sogar tatsächlich weniger stressig, wenn du sauber, ruhig mit viel Belastung, ja, was machst, weil du dann den Fuß einfach ruhiger führen kannst. Das muss man halt ein bisschen ausprobieren. Aber man kann natürlich schon in der Stunde auf dem Rad den Kreislauf ganz schön hoch jazzen. Ne? So ist es nicht. Ja? Und auch was die muskulären Sachen angeht, klar sind etwas andere Muskelgruppen, die beansprucht werden. Das ist schon so. Ja, das wirst du natürlich als Läufer dann auch merken. Aber man kann da schon was machen. So ist es nicht. Ne? Also
deshalb, auf jeden Fall.
Gib dir doch jetzt auch erstmal 2-3 Tage. Ja? Gräm dich nicht, ja, sondern schau, was geht und reiz das aus und dann ist gut.
Genau, also man ist grundsätzlich ja erstmal schon mal froh über jede Möglichkeit der körperlichen Betätigung, die wieder möglich ist. Und da bin ich ganz ehrlich, ich fand es sogar cool, dass ich heute Morgen eine Dreiviertelstunde auf das Spinningbike durfte. Übrigens zu den Wattzahlen, messen können wir die hier nicht. Das ist so eine Marke gefühlt von vorm Krieg so gefühlt. Also da kannst du so eine Stellschraube einstellen, um fester und weniger zu machen. Und das war's aber auch. Ansonsten,
ja, du musst halt genauso, wie wir das, haben wir doch beim letzten Mal auch mit dem Björn besprochen.
Genau.
Ne? Übrigens auch eine Folge, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt, weil da waren ein paar sehr schöne Sachen drin. Auch gerade, wenn man solche Verletzungen hat. Ja,
ja.
Dann muss man wieder mit leicht, mittel, schwer arbeiten.
Genau. Und ein bisschen auf den Puls schauen, das kann man ja ganz gut, um zu kontrollieren, dass man in einem trotzdem noch gesettelten Bereich erstmal ist. Ja, also.
Für alle Läufer, die Verletzungsprobleme haben, ja, ja klar ist das erstmal scheiße. Ja, ja klar denkt man, okay, ich kann meine nächsten Dinge abhaken. Ja, so mechanische Sachen sind total nervig, aber oft nicht so schlimm wie Infekte.
Was die körperliche,
Infekte, ja, weil die Infekte den Körper ganz anders nochmal
runterziehen.
Ja, ja. Ja. Ja, und dann muss man sich halt sauber verhalten und versuchen, regenerativ eine Menge zu machen, das an Bewegung und an Kreislaufforderungen zu machen, was geht. Ja, und mal den Rotwein abends weglassen. Ja, und
da können wir auch gleich noch drauf kommen. Da können wir auch gleich drauf kommen. Der Lifehack, glaube ich, das werde ich heute Abend jetzt nochmal in einer wissenschaftlichen Studie ausprobieren, sozusagen. Aber da kommen wir gleich mit, da kommen wir, nachdem wir mit Felix jetzt gesprochen haben, dazu. Zum Thema Schlafen müssen wir nämlich auch noch sprechen. Und da habe ich jetzt was rausgefunden, das werde ich heute Abend nochmal versuchen zu evaluieren. Ob das wirklich passt, das wäre interessant. Tatsächlich, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Ralf. Es bringt nichts, Energie zu vergeuden auf Dinge, die schon passiert sind, so ärgerlich das ist. Gucken, was möglich ist und dann versuchen, von der Situation, in der man sich nun befindet, eben das Beste daraus zu machen. Und das wiederum ist ein gutes Stichwort für Felix. Felix, jetzt habe ich so ein bisschen meine erste Woche versucht zu rekapitulieren. Wie war denn deine erste Woche? Man muss dazu noch vielleicht gleich als Disclaimer reingeben hier für euch zu Hause. Felix, erste Erfahrung in der Höhe, nicht Skifahren. Skifahren zähle ich jetzt nicht. War letztes Jahr eine Woche Italien, Sestriere, daher kennt ihr ihn ja auch hier im Podcast, da war er dabei, hat er auch damals schon seine Erfahrung geschildert. Erster Tag, erster Dauerlauf, 2200 Meter, Julian Wanders und seine Kenianer. Das war schon eine, sag ich mal, Nahtoderfahrung. Wie ist es jetzt dir in Kenia die ersten Tage ergangen?
Ja, vielleicht lass uns noch, weil wir das ja so präsent haben, wir haben das, glaube ich, zwischendurch mal erwähnt, ja. Aber erstens, Felix ist ja schon sehr, sehr schnell Marathon gelaufen. Plus er ist quasi ohne Vorbereitung, ja, mit dreimal Joggen im Tiergarten rund um das Berlin-Wochenende in Österreich sehr gut gelaufen und die Quali für Boston-Marathon gelaufen. Also das ist das Ziel. Das ist ja auch nicht mehr so weit weg, nämlich das ist im April. Ja, und da muss man ja schon mal Vollgas geben, die erste Woche im Höhentraining, sage ich Ihnen, ja.
Ja, ich würde ja sagen, ich bin fast das Paradebeispiel für Don't do this at home.
And don't do this in Kenya.
Ja, ich muss aufpassen, was ich sage. Nicht, dass meine Mama hier nach Kenia kommt und mich nach Hause schleppt, weil das alles andere als löblich war, was ich natürlich gemacht habe. Aber ich dachte mir natürlich, in so einer Boston-Vorbereitung mit Philipp mal ins Trainingslager zu fahren, super Idee. Und bin natürlich auch, wie man das ja ganz normal macht, wenn man nicht 100% fit ist. Wie Philipp gesagt hat, ist es in der Höhe ja durchaus noch ein bisschen schlimmer. Natürlich meine ersten beiden Dauerläufe mit dir gelaufen, Philipp. War eine super Idee, wie immer.
Wir waren aber relativ ruhig noch unterwegs.
Ja, das
für
ist,
dich.
Ja.
Ja, für deine Verhältnisse. Ja.
Aber auch für dich zu Hause. Es war jetzt, also sagen wir mal, du bist, ich sag, okay, wahrscheinlich nicht ruhig genug, aber dass ihr so ein Verhältnis habt für Felix Dauerlaufgeschwindigkeiten zu Hause. Was würdest du sagen, läufst du sonst zu Hause normaler Dauerlaufgeschwindigkeit Nürnberg 4 Minuten plus minus so ein bisschen?
Ja, den 30er vom Trainingslager habe ich einen 4er Schnitt gemacht.
Genau.
Und ansonsten zwischen 4 und 4,30.
Genau.
Laufe ich meine normalen Dauerläufe und wir sind jetzt hier die ersten in
20 war der erste,
4,20 gelaufen. Wie gesagt,
das ist aber grob eine Minute schneller auf Lowland-Level. Ne?
Ja.
Also war das so ein Tempodauerlauf.
Also das Herz hat sich auf jeden Fall gefreut. Ja, und ich habe mir dabei jetzt nicht so viel gedacht. Ich dachte mir, geht schon irgendwie. Hinzu kommt ja auch, dass hier es schon auch sehr hügelig ist.
Wie fühlt sich so ein Hügel an, wenn man ihn hochläuft?
Ja, anders. Das ist schon, also man, ich weiß nicht, ob man das Laufen nennen kann, was ich da die ersten Tage den Berg hoch gemacht habe, aber es war irgendwie vorankommen.
Wie fühlt sich da die Oberschenkel an?
Das ist die absolute Hölle. Aber war auf jeden Fall mal interessante Erfahrung, muss man ja auch machen. Und ich denke mir immer, je schlimmer ich einsteige, desto leichter fällt es mir danach.
Ja.
Und ja, dann habe ich halt die ersten 3-4 Tage gemacht. Ich habe sogar dann nach 4 Jahren das erste Mal gedoppelt, mal wieder in meinem Leben.
Mit Gesa?
Mit Gesa dann nachmittags noch einen entspannten Dauerlauf gemacht.
Sag mal, Jungs, ihr seid aber auch ganz große Experten. Ne? Der eine läuft mit der weltbesten Marathonläuferin, der andere mit einer der weltbesten Hindernisläuferinnen und dann wundert ihr euch, dass ihr jetzt schon wieder im vollkommen Unterzucker seid.
Ja, das Mittagessen die Frauen machen uns hier fertig.
Ja, aber es wird ja noch besser. Also es ist ja nur.
Ja, das denke ich.
Und ich glaube, vor Gesa habe ich mit dir eine 4:07 gemacht, dann bin ich mit Gesa 5er Schnitt gelaufen.
Ja.
war, glaube ich, letzte Woche Mittwoch oder sowas.
Ich glaube sogar Mittwoch. Donnerstag, glaube ich, sogar noch.
Donnerstag. Und dann bin ich halt so voller Tatendrang, wie ich halt bin. Am nächsten Tag habe ich mir auch gedacht, ich laufe mal nicht mit Philipp und laufe gleich mal mit Amanal Petros und Julian Wanders in der Gruppe.
Ja, das ist ja logisch. Also da, wo Philipp sagt, nee, ich mache ein bisschen ruhiger, ja, da gehst du in die Gruppe der Monsterheizer. Ja? Das ist ja mal die komplette Logik.
Aber zu Felix' Verteidigung muss man sagen, Amanal hat ihn davon überzeugt. Amanal hat eigentlich gesagt, komm, bist Felix, kommst du mit?
Bist du festgenommen worden und musstest mit, oder was?
Also, sozusagen.
Du hast eine Wette verloren, oder was?
Nee, Amanal hatte gesagt, es wird ein entspannter Nachmittagsdauerlauf, 4:15.
Genau.
Und man muss auch zu Amanals Verteidigung sagen, sie sind auch 4:15 gelaufen, aber?
Ja, es war so nicht das Schlauste, das im Nachhinein muss ich sagen. Denn ich war direkt davor beim Physio. Sie haben ihren Lauf um 15 Minuten extra für mich verschoben, was ja sehr löblich ist. Hatte allerdings ein bisschen mit der Wade zu kämpfen, sage ich mal. Das, was mich letztes Jahr schon ein halbes Jahr sozusagen aus dem Training verschafft hat und dann so eine sehr, sehr kurze Vorbereitung für Linz mir gebracht hatte. Und dann dachte ich, okay, schnell hier zum Physio und danach läuft die Sache wieder. War natürlich nicht so. Nach Kilometer 7, 7,5, wo ich dann wieder wusste, wo ich bin, habe ich Amanal gesagt, Kollege,
du musst mal gehen.
Ich gehe mal ein paar Meter und du läufst weiter. Und bin dann den Rest gegangen. Ja. Und dann konnte ich halt irgendwie...
I'm walking.
Ich meine, ich konnte mir die Landschaft mal richtig schön anschauen. Das war auch interessant. Sind halt alle an mir vorbeigelaufen, haben immer zu mir zugerufen, ich soll wieder mitlaufen. Ich so, nee, es geht gar nicht. Und zusätzlich zu meiner Wade ging es mir dann abends auch überhaupt nicht gut. Ich hatte überhaupt gar keinen Appetit, ich konnte nicht essen.
Der sah aus wie eine Leiche. Der saß vor seinem Teller, der voll war, und hat keinen Bissen runterbekommen. Dachte ich schon so... Das ist nicht gut. Also wenn ich eins weiß, wenn man in der Höhe nichts mehr isst, macht's alles eigentlich nicht besser.
Nee, und bin dann relativ früh schon ins Bett, konnte aber nicht schlafen, musste meine T-Shirts wechseln, weil ich relativ viel geschwitzt auch habe. Und das hat mich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen, musste dann 2 Tage auf jeden Fall pausieren. Habe auch die Nächte danach, der Ruhepuls in der Nacht laut meiner Uhr war auch...
Jenseits von Gut und Böse.
Ja, also im 80er-Bereich war auf jeden Fall in der Nacht mal mein Puls im Schnitt.
Ja, da komme ich kaum drüber, wenn ich tagsüber normal rumlaufe. Also, wenn ich Puls habe bei irgendwas, aber sonst eigentlich nicht.
Ja, und da hat es mir dann doch gezeigt, dass das vielleicht nicht 100% gut war, wie ich hier in die Höhe eingestiegen bin.
Wir haben tatsächlich, das muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben dann auch zwischendurch gedacht, hey, scheiße, nicht, dass wir uns irgendwie auf der Reise irgendwie was eingefangen haben in Hinsicht Corona. Ich habe natürlich Schnelltests mal mitgenommen. Das haben wir natürlich an dem Morgen, als du geschwitzt hattest und dich halt auch nicht so gut gefühlt hast, tatsächlich Schnelltest direkt gemacht. Das war natürlich, war zum Glück nichts. Aber es zeigt genau, wie du sagst, dass das, was hier ist, 2400 Meter Höhe, vor allem wenn das vielleicht ein erstes Mal hier ist, dass man hier versucht, auch einen Sport zu treiben, ist heftig, ne, für den Körper, damit erstmal fertig zu werden, so.
Ja, man merkt es ja, glaube ich, am Anfang gar nicht so. Man kommt hierher.
Geiles Wetter, geile Landschaft, ja, man ist motiviert.
Voll, die Sonne scheint. Ich habe mich gefühlt wie früher mit 16, 17, als es ins Trainingslager ging. Ich war super glücklich. Dachte mir, ja, geil, 3 Wochen jetzt hier, Kenia, überragend, gib alles, Junge. Aber man spürt halt dann relativ schnell diese Höhe körperlich einfach, also gerade am Puls. Und mich hat es halt dann einfach eingeholt. Und wir haben natürlich hier mit Frank Schauer zum Beispiel, der ja auch schon länger hier ist, gesprochen, der das auch am Anfang hatte.
Bei ihm auch, ja. Obwohl der schon oft in der Höhe war, aber der war ja schon Januar jetzt hier und hat auch gesagt, nach den ersten 5 oder 6 Tagen hat es ihn auch 3, 4 Tage ziemlich zerlegt, wo er mal aussetzen musste.
Ja. Und es sind einfach wahnsinnige Grenzbelastungen, die man so, ich bin ja jetzt nur mal Amateursportler, glaube ich, nicht mehr im Fokus hat oder sich überlegt, wie das überhaupt sein könnte oder welchen Impact das natürlich hat. Und dementsprechend kommt natürlich hin dazu, dass die körperliche Fitness ja nicht mehr so krass gut ist, dass das ab und zu mal abfedern kann. Aber wie man an Frank zum Beispiel sehen kann, kann das denen ja auch passieren.
Also auf jeden Fall erinnere ich mich, dass seit etwa geschätzten 330 Jahren die Skilehrer, weil wir vom Skifahren gesprochen haben, ja, sagen, Leute, ne, dritter Tag, ja, was macht man da? Ja, nicht rumballern, sondern ja, nach dem dritten Tag Pause. Ja, mal gar nichts machen, ja, mal ruhig machen. Aber warum solltet ihr euch daran halten?
Da kann ich, erwachsene Menschen, da kann ich natürlich mit meinen riesigen Skifahrskills überhaupt nicht mitreden.
Wollte ich ja sagen, da kann man doch dann am vierten oder fünften Tag sich mal die richtige Kante geben mit dem deutschen Rekordlauf-Marathon und einem Weltklasse-Läufer über 10.000 Meter. Das ist doch ein cooler Ansatz, Philipp. Mir gefällt mir
ja,
irgendwie.
Also ich hab das, ne? Ja,
der Devil of Running.
Der Philipp hat mir immer erzählt, Renato sagt, der Unterschied zwischen Kenianern und Europäern ist ja das Mindset. Und die Kenianer sagen, sie laufen immer so lange mit, bis es nicht mehr geht, und der Europäer läuft langsamer los, damit er das Training schafft. Und warum nicht mal ein anderes Mindset haben und einfach mal gucken, mit dem Besten mitlaufen und gucken, wie lange es geht. Es hat halt nicht lang funktioniert, aber haben sie ausprobiert.
Das ist immer genau das Schöne an uns Mitteleuropäern. Ja? Wir gucken immer uns die Extreme an. Mhm. Ja, weil ich habe das ja hier schon mehrfach gesagt, und das ist auch so, es ist oft nicht dokumentiert, und deshalb wird das von allen Leuten, die Kenianer-Training angucken, immer subtrahiert. Das, was die Kenianer nicht aufschreiben, ja, das ganz, ganz langsame Laufen, das machen dann Europäer mal nicht. Das lassen sie einfach mal weg. Ja, und es ist wirklich erstaunlich, weil das geht ja bis rauf in den Hochleistungsbereich, ja, dass das langsame Laufen weggelassen wird in Europa. Ja, sondern es wird sich immer in so einem mittleren Bereich bewegt und dann wird da drauf geknallt. Ja. Und die Kenianer, ihr wisst das besser als ich, ja, weil ihr das erlebt, die schreiben ja dann die langsamen Einheiten nicht auf. Sagen die dann, ja, wir laufen 120 Kilometer die Woche. Dann denkst du, wieso kann der 204 laufen? Ja, weil der die 80 Kilometer, die er langsam läuft, nicht aufschreibt.
Entweder das oder es gibt auch Leute, die sagen, sie trainieren 200 Kilometer, aber lassen halt trotzdem irgendwie 30% weg, weil sie sich nicht so gut fühlen und kommt dann immer zu den Workouts frisch. Und dann denkst du dir, den Plan hat er bekommen, den Plan hat er trainiert, aber irgendwie, wie konnte der denn das durchstehen? Und wenn Kenianer müde sind, dann machen sie halt Pause.
Ja, oder so. Und wenn ihr euch halt, das ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen der Kenianer oder der afrikanischen Läuferinnen und Läufer. Schaut euch mal das Training von den Japanern nochmal an. Ja, es gibt ja so ein paar Experten, die auch auf Strava sind. Das ist wirklich super spannend. Ja, da ist ja einer, der schnellste Strava-Läufer aller Zeiten geworden ist. Ja, ich kann den auch gerne nochmal in die Shownotes schreiben. Der Junge läuft so viele Einheiten in 4:30. Ja, das ist ein 204-Läufer. Ja, wirklich so viele Einheiten in der Grundvorbereitung, in dem Tempo. Und jetzt überprüft euch mal alle zu Hause, was eure Marathonzeit ist und wie viel ihr in 4:30 rumlauft. Ja, das ist einfach, das muss man dann mal anpassen. Ja, ja, na klar ist man dann mal bei 5:30 oder 6 Minuten Tempo. Ja, aber das ist keine Schande übrigens, wenn man so läuft.
Überhaupt nicht.
Ja? Was? Wie ich auch wieder erfahren durfte. Ja, ein Profiläufer ist mit mir gelaufen. Wir sind 6 Minuten Tempo gelaufen. Es war herrlich.
Richtig, habe ich auf Instagram gesehen. Ralf, du warst mit unserem Gast, jetzt muss ich kurz überlegen, es war auf jeden Fall noch vor Weihnachten mit Marcel Fehr gelaufen. Und zwar in Mainz, wo du dich ja gerade befindest, weil natürlich Olympische Winterspiele laufen und du dort im Einsatz bist. Aber Marcel ist ja dann offensichtlich auch da gerade im Einsatz. Oder war das eine reine Zufallsbegegnung?
Nee, also erstmal Marcel Fehr, ja, einer der besten deutschen 3- und 5.000-Meter-Läufer der letzten Jahre, immer leider so knapp an den ganz großen Dingen gescheitert, ist ja inzwischen, ihr erinnert euch vielleicht noch aus unserer Folge mit ihm, auch im Journalismus unterwegs, macht ein Volontariat beim Südwestrundfunk, aber tatsächlich lebt er in Mainz.
Okay.
Ne, also der ist da zu Hause. Ist aber durch die unterschiedlichen Ausbildungsstationen dann mal, keine Ahnung, in Stuttgart, in Heidelberg und so weiter. Ne, aber er lebt tatsächlich in Mainz und der war jetzt zufällig da und hat dann gesagt, ja, alles klar, lass uns laufen gehen. Und ich gleich gesagt, pass auf, ich langsam. Ja. Weil das ist halt auch etwas, ja, wenn man eine stressige Zeit hat, egal ob durch Familie, Beruf oder sonst irgendwas, wenn man da dann noch Training drauf kloppt, Felix, ich sag's dir, das geht schief. Ja.
Ich hab das schon das ein oder andere Mal erfahren können, aber ich lerne halt nicht.
Ne? Ja, ne, also das geht dann hundertprozentig schief und das sind genauso Punkte, weißt du? Dann triffst du dich mit einem Profiläufer. Ja, für den ist 6 Minuten so, dass er eigentlich jetzt nicht Sportklamotten anziehen muss. Es ist sonnig, es war am Rhein eine wunderbare Runde über 3 Brücken. Ja, Top-Wetter. Endlos Menschen unterwegs. So, jetzt kannst du natürlich da rumrennen und wie ein Geistesgestörter rumballern und dann hast du genau noch 2 Tage und dann bist du krank.
Ja.
So ist das. Ja, so geht das aus, hundertprozentig. Ja, so sind wir 604 war genau der Schnitt gelaufen. Wir haben die ganze Zeit durchgequasselt. Ja, also ist dann der Belastungspuls ist eigentlich schon auch höher, weil wenn du 604 läufst und du redest die ganze Zeit.
Klar.
Ja. Aber es war großartig.
Aber
also so kann das auch Spaß machen. Ja.
Das klingt auf jeden Fall so. Bist du jetzt gerade in Mainz?
Ich bin in Mainz, ja.
Ah, okay. Ich habe nur versucht, den Hintergrund zu scannen und konnte das jetzt gerade nicht so ganz zuordnen. Das heißt, du bist wahrscheinlich...
Nee, wegen der Olympischen Spiele bin ich ja da.
Und, dauerhaft, genau.
Genau, ne? Heute, an dem Tag, wo wir aufzeichnen, ist halt meine Sportart nicht dran, also Eisschnelllauf. Das ist heute nicht, ja. Und ja, Olympische Spiele sind ja auch immer sowas Besonderes, ne? Also man muss sich da natürlich normalerweise ja dann hinbegeben, aber wir machen das jetzt halt in sehr, sehr großen Teilen von zu Hause als Remote, genau. Das ist schon schwierig, weil man überhaupt nicht dieses Gefühl kriegt. Mhm. Ja, ja, man hat natürlich auch Einschränkungen, Leute kontaktieren, mal mit Leuten reden. Da passiert halt oft dann eben auch sowas auf einer ungeplanten Art und Weise, dass man eben in die Eisschnelllaufhalle geht und da mit Leuten einfach spricht im Training, ja, und einfach auch Eindrücke kriegt. Das heißt, man hat man jetzt alles nicht. Das heißt, ich sehe erst den Wettbewerb, wenn das Signal aus China kommt. Und das ist dann halt eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor dem Wettbewerb. Da sieht man nicht mehr viel. Klar kann man eine Menge machen, aber das ist natürlich die Zeitverschiebung, 7 Stunden. Das ist dann halt auch schwierig, sich verabreden und so weiter, mit Leuten reden. Muss man immer Termine machen. Das ist natürlich viel komplizierter, als wenn man das sonst machen würde.
Klar.
Und natürlich Brennglas, ne? Ist ja klar. Ja, ich war dann halt... sagen wir mal, hart in der Kritik gegenüber einer sehr bekannten, sehr erfolgreichen, schon im, sagen wir mal, abschwingenden Zenit ihrer Karriere befindlichen Läuferin aus Berlin. Ja, und dann kamen natürlich gleich die bösen Geschichten, ne? Von wegen, ja, olympische Charta und das sei doch das 8. Mal gewesen und so weiter und so weiter. Ja, und da würde ich gerne, gerne halt auch euch zu Hause zum Nachdenken anregen, ja. Ja, okay, Olympia, dabei sein ist alles, ist so dieses Obermotto, ja. Aber in dem Bereich bewegen wir uns ja als Deutschland nicht. Ja, sondern der deutsche Sport nimmt ja für sich in Anspruch, wir wollen dort als deutscher Sport und als deutsche Sportlerinnen und Sportler erfolgreich sein. So, und dann ist natürlich dabei sein ist alles nicht mehr das Motto, sondern es werden in allen Disziplinen und in allen Bereichen relativ harte Voraussetzungen für die Nominierung aufgestellt. Ja, also im Wintersport ist es in der Regel so, 2x Top 15 oder 1x Top 8. Ja, das ist grob im Sommer auch so, ja, bei Leichtathletik und bei Laufen kommen da natürlich noch spezielle Dinge dazu, nämlich Minuten oder Sekunden festgelegte, ja, teilweise auf Hundertstel Sekunden festgelegte Normen, die man erfüllen muss. Ja, so, das ist der Bereich, ja. Und es ist irgendwann mal so was Grobes formuliert worden, wie es muss eine berechtigte Endkampfchance bestehen. Was auch immer das heißt, weil das ist natürlich sehr unterschiedlich definiert in unterschiedlichen Sportarten, klar. Aber das ist mal so das grobe Credo und die Messlatte, auf der eine Nominierung stattfindet und auf der für mich auch nachher eine Bewertung des Ergebnisses bei Olympischen Spielen stattfindet. Und bei diesen auf Zeiten orientierten Dingen, also wie Leichtathletik zum Beispiel oder eben auch wie Eisschnelllauf, da ähneln sich diese Sportarten sehr, ist meine Messlatte immer mindestens die Saisonbestleistung. Mhm. Ja, weil bei Karrieren, die sehr lang sind, ja, wie im Fall zum Beispiel von Claudia Pechstein, ist das natürlich Quatsch zu sagen, ihre persönliche Bestzeit.
Das ist klar.
Ja, weil das ist sehr lange her. Ja. Das ist überhaupt kein Maßstab, ja. Deshalb ist für mich immer, was ist die Qualifikationszeit gewesen? Was ist die Saisonbestleistung? Weil jeder Sportler hat ja für sich den Anspruch, bei dem größten Ding, was es gibt im Sport, mindestens mal eine Saisonbestleistung aufzustellen. Ja, also das Beste herauszuholen, was in dieser Saison bei den Vorbereitungsbedingungen, die nun mal dann aktuell da sind, möglich ist. So, und je weiter man davon entfernt ist, ist das dann halt irgendwann nicht mehr gut. Ja. Und im Eisschnelllauf gab es halt, und diese Geschichten haben wir ja schon x-mal auch bei Leichtathletik und beim Marathon und so weiter definiert. Es gab halt etliche junge Sportlerinnen und Sportler, die sich tatsächlich entwickelt haben. Ihr werdet alle zu Hause diese Namen noch nie gehört haben, ja, die sich alle international qualifiziert haben. Und bei internationaler Qualifikation reden wir zum Beispiel über über 1500 Meter von den 30 Besten der Welt. Also das ist jetzt nicht so aufgeblähte Felder, sondern es sind die 30 Besten der Welt. So, und jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel. Ja, zwei Jungs aus Deutschland, der eine heißt Moritz Klein, der andere heißt Stefan Emele. Ja, nochmal, ihr habt das noch nie gehört. Ja, haben in diesem Jahr beide die Rekorde über 1500 Meter, also beim Eisschnelllauf, verbessert und sind sicher unter den besten 30 in der Welt. Die sind nicht nominiert worden. Ja, warum sind die nicht nominiert worden? Weil das System im Eisschnelllauf kompliziert ist, wie man unter die ersten 15 überhaupt kommen kann. Weil dazu muss man in einer bestimmten Gruppe drin sein im Weltcup. Ja, es gab viel weniger Weltcuprennen. Da gilt auch die letzte Saison dazu, ja, die überhaupt es möglich gemacht hätten, da reinzukommen. Ist jetzt alles, klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Unter dem Strich, die beiden Jungs haben sich super, super verbessert, sind unter den Top 30 der Welt, ja, sind nicht nominiert worden. So, wenn dann eine Frau daherkommt und sagt, ja, für mich ist es halt cool, hier dabei zu sein und ich laufe jetzt nach dem Motto, dabei sein ist alles, das passt einfach nicht. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen, weil wo fangen wir denn dann an zu sagen, ja, ab 30, ab 40 oder ab 45 legen wir jetzt
andere Maßstäbe an. Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen.
Das ist einfach sehr schwierig.
Zumal
ich finde das dann einfach auch nicht in Ordnung, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt gestern die Fahne getragen, das war ja so, ja, am Tag vorher war halt die Eröffnungsfeier, dann ist ja klar, was passiert am nächsten Tag. Mhm. Du hast halt eine unfassbare Aufenthaltszeit im Stadion, viel rumstehen, rumrennen, natürlich das ganze Mediending drumherum, ja, weil der Fahnenträger steht halt im Fokus, das ist nun mal so, oder die Fahnenträgerin. Und da ist ja klar, dass du am nächsten Tag nicht in der Lage sein, also höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein kannst, ja, entsprechend Leistungen zu bringen. Vor 4 Jahren ist allen Eisschnellläufern verboten worden, zur Eröffnungsfeier zu gehen. Ja, auch darüber kann man diskutieren, ob man das halt allen verbietet, also auch denen, die vielleicht erst in 10 Tagen dran sind. Ja, aber sagen wir mal, für die ersten 3 Tage da sind, habe ich schon ein Verständnis für eine sportliche Leitung, die dann sagen, hey Leute, macht das nicht. Ja, bei Leichtathleten kommt ja die Eröffnungsfeier bei Olympischen Spielen immer nicht in Frage, weil die fangen erst eine Woche später an. Ja, aber das ist halt so ein Punkt, da muss man wirklich überlegen, was ist jetzt mein Anspruch? Ist jetzt mein Anspruch, hier eine Party zu machen bei einer Eröffnungsfeier oder die Fahne zu tragen? Das ist eine große Ehre. Ja, da repräsentiere ich Deutschland bei dem größten sportlichen Ereignis der Welt. Oder möchte ich morgen meine sportliche Leistung bringen? Es geht nicht beides. Das eine beißt sich. Ja, ich kann nicht gleichzeitig an 2 Punkten gut sein. Das ist halt schwierig. Ja, und das ist so eine Diskussion, die ich dann da gerne auch aufmache und gerne auch mit jedem führe. Ja, weil wenn ich sage, okay, wir haben einen Leistungsanspruch im deutschen Sport, dann ist dieser Leistungsanspruch aber für alle geltend.
Klar.
Ja, und ich kann nicht sagen, ja, wir haben keinen Nachwuchs und da passiert nichts und so weiter. Und dann sind da junge Sportlerinnen und Sportler, die sich den Arsch aufreißen für kein Geld übrigens, ja. Das sind alles Sportarten, da wird überhaupt nichts verdient. Und die machen einen Aufwand, Leute, das sage ich euch, das ist unfassbar, ja. Und die lässt du dann zu Hause und sagst denen, ja, in 4 Jahren. Das ist so ein weiter Weg. 4 Jahre, ja, das ist so ein weiter Weg für solche Sportarten und solche Menschen. Das ist schon, da muss man schon, Cojones haben, um das zu machen.
Das werden mit Sicherheit nicht alle schaffen. Und was ich vorhin noch kurz anfügen wollte, ich weiß nicht, ob du es nicht gesagt hast, weil es nicht mehr aktuell ist und ich jetzt hier auf dem Holzweg bin, aber ist nicht der Lebensgefährte der besagten Sportlerin auch zufällig Präsident des Deutschen Eisschnelllaufverbandes? Bin ich da noch auf dem aktuellen Stand?
Da bist du auf dem aktuellen Stand.
Ja, okay, dann können die Leute zu Hause jetzt den Rest auch selber denken.
Ja. Da wird das Verhältnis eines Journalisten, also in diesem Fall mir, ja, mit dem Verband nicht geschmeidiger.
Nee, natürlich nicht. Der hat ja auch wirklich nicht den besten Ruf. Da gibt es viele Geschichten.
Nein, das will ich jetzt gar nicht damit meinen. Ja, sondern wir haben eigentlich da eine relativ offene Diskussionskultur in den letzten Jahren gehabt. Also wir haben da offen gesprochen. Das war in Ordnung. Ich habe jetzt eine Anfrage gestellt. Die Anfrage ist nicht beantwortet worden.
Okay. Ich verstehe.
Ja, das ist schade.
Ja, es ist.
Ja, weil ich habe überhaupt kein Problem, dass jemand eine andere Meinung hat oder sagt, nee, sehe ich anders oder wie auch immer. Ja, aber.
Wäre aber auch gut, wenn sie es dann dementsprechend begründen könnten.
Exakt. Ne, dann bin ich auf die Begründung gespannt, ja, weil ich habe ein Problem, wenn man sagt, ja, das ist jetzt eine andere Situation, weil sie ist halt schon älter und nee, das
zweierlei Maß
nicht,
ist immer schlecht.
Ne, nochmal, wo fängst du dann an? Ja, ab welchem Alter darf ich 150 in einer geschlossenen Ortschaft fahren? Ja. Also das sind immer so Sachen. Ja, weil das hört man ja, lasst ihn doch, der alte Mann, die alte Frau oder so. Ja, das, da frage ich auch immer, ja, ab welchem Alter habe ich jetzt Vogelfreiheit?
Ja.
Ja, ab 30, ab 40, ab 50, ab 80, I don't know. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig.
Das ist richtig.
Schweres Thema.
Schweres Thema, deswegen ja. Wechseln wir am besten direkt zu einem anderen Thema, wo wir eure Hilfe brauchen, nämlich im Tracking unserer Challenge, Leute.
Ja, wir haben noch einen fantastischen Club mit unserem Partner Coffee Circle gegründet, ja, weil wir wollten ja das machen, wofür Coffee Circle aufsteht. Ja, Nachhaltigkeit, back to the basics. Ja, eine Verbindung herstellen zu den Ursprungsorten der Kaffeegewinnung, ja, in diesem Fall nach Äthiopien, ja, wo der Ansatz des Entstehens von Coffee Circle mal war. Ja, und das haben wir alles geschafft. Nur, wir haben es ja schon gesagt, wir sind Amateure, was Strava und Gruppenmessen.
Das ist der komplette Einsteiger bei Strava. Leute, wir haben die Coffee Circle Challenge doch ins Leben gerufen vor 2 Folgen. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass inzwischen sogar 660 von euch, die offensichtlich sehr aktiv auf Strava sind, dieser Challenge auch beigetreten sind. Dabei könnt natürlich ihr auch gewinnen. Wir werden, wenn wir diese Challenge schaffen, 11 Überraschungspräsente, die Coffee Circle bereitstellt, für euch Kaffee-Enthusiasten unter allen teilnehmenden LäuferInnen verlosen. Da wir aber, wie Ralf schon sagte, bei Strava noch nicht die Pros sind, haben wir festgestellt, dass leider die Clubkilometer insgesamt leider immer nur auf eine Woche sozusagen berechnet werden. Und wir wollen natürlich nicht, dass das verloren geht, was ihr schon abgeleistet habt. Deswegen, falls jemand von euch zu Hause zufällig weiß, was wir in den ersten 3 Tagen, also Freitag, Release der Folge, bis Sonntag und dann in der letzten Woche von Montag bis Sonntag gelaufen sind, dann wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr uns das zukommen lasst. Entweder wenn ihr gerne in dem entsprechenden Coffee Circle X Bestzeit Challenge Club das reinschreibt als Beitrag oder indem ihr uns das auf Instagram schickt, weil wir sind ja beeindruckt, was ihr da jede Woche runterrennt, gemeinsam mit uns. Und da ich ja gerade ein bisschen lediert bin, sind wir auf jeden Fall dankbar, wenn ihr ein paar Kilometer von mir übernehmt. Wenn ich jetzt hier gerade einen Blick, Aufnahmezeitpunkt heute ist Mittwoch, einen Blick in die Gruppe werfe, dann haben wir jetzt 7146 Kilometer bis zum Aufnahmezeitpunkt aktuell. Also, wenn ihr wisst, was wir letzte Woche insgesamt hatten, schreibt uns das gerne nochmal kurz oder auch was die ersten 3 Tage anbelangt, damit wir das ein bisschen tracken können. Und dann werden wir versuchen, zukünftig am besten in der Gruppe immer so einen Wochenendstand am Sonntag mit reinzupacken. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zusammen diese 77.000 Kilometer von Berlin, das ist die Distanz von Berlin nach Jima in das Anbaugebiet, wo Coffee Circle so seinen Ursprung hatte, mal 11 für 11 Jahre Coffee Circle, dass wir die 77.000 Kilometer sehr schnell wahrscheinlich schaffen werden. Vielleicht, wenn wir viel mehr schaffen als die 77.000 Kilometer, vielleicht gibt es sogar noch einen extra Bonus von Coffee Circle für euch. Da werden wir dann auch mit denen natürlich nochmal in Austausch gehen. Aber wäre auf jeden Fall super, wenn ihr uns da nicht nur laufend mit Kilometern unterstützt, sondern idealerweise auch nochmal ein kleines Update durchgeben könntet, wo wir da gerade stehen. Felix, gucken wir mal, ob der auch noch ein paar Kilometer dazu wieder beisteuern wird. Aber der sieht schon einigermaßen zuversichtlich aus, dass er das gröbste Anpassungsthema hinter sich hat und jetzt hier die verbleibenden 1,5 Wochen nochmal hier richtig durchstarten wird. In diesem Sinne auch nochmal Grüße an den Coffee Circle für die nach wie vor sehr coole Challenge. Wir versuchen euch ja natürlich, euch Anreize auch noch zu geben. Nicht, dass ihr die benötigen würdet. Ihr lauft sowieso gerne, das wissen wir. Ihr seid genauso verrückt wie wir. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man damit noch vielleicht das ein oder andere Präsent mitbekommen kann.
Also auf jeden Fall sind heute Vormittag, also in den letzten 2,5 Stunden, 251 Kilometer dazugekommen.
Ich habe es gerade gesehen.
Für mitten in der Woche ganz schön viel, würde ich sagen. Also das sind die, die Frühläufer, die jetzt wahrscheinlich hochgeladen haben, ja. Und nochmal, ne, Berlin nach Timma, da wo in Äthiopien die Kaffeeanbau-Gegend für Coffee Circle war. Das sind also grob 7.000 Kilometer, also 77.000 Kilometer. Ja, das ist schon ein Hieb. Und ich war dann irgendwann wirklich ein bisschen schockiert, dass ich gedacht habe, wir waren noch schon viel weiter. Ja. Wieso haben wir jetzt nur ein paar tausend Kilometer? Aber ihr lauft sehr, sehr viel. Ja, also das ist schon cool. Und ich möchte gar nicht wissen, was so unsere Gesamtgemeinde läuft. Ja, das wäre auch mal cool zu wissen. Ja, aber da haben wir noch keinen Weg gefunden, das herauszufinden. Aber ich glaube, wir laufen insgesamt alle ganz schön viele Kilometer. Ja, vielleicht fällt uns da auch noch irgendeine coole Nummer im Laufe des Jahres ein, um das nochmal ein bisschen einzufangen. Ja, aber ist ja gerade auch so die klassische Marathon-Vorbereitungszeit. Ne? Die Frühjahrsmarathons locken schon. Übrigens habe ich jetzt gelesen, Düsseldorf-Marathon leider abgesagt. Ja? Also in Nordrhein-Westfalen bleibt es immer noch schwierig. Ja? Die Bedingungen sind hier leider ein bisschen schwieriger als in vielen anderen Bundesländern. Uneinheitlichkeit, nicht klar, was da wird, was für die Voraussetzungen da sein müssen. Klar, Corona-Konzepte sind natürlich auch teuer. Ja, die sind ja auch relativ früh noch im April. Die großen internationalen Sachen, das sieht ja so aus, als würde das wohl alles stattfinden, wenn ich das richtig interpretiere. Kleinere Sachen finden statt. Ja, jetzt haben ja zuletzt auch die ganzen Hallensportfeste stattgefunden. Deutsche Meisterschaften in der Halle werden stattfinden und. Also deshalb manchmal schwer nachzuvollziehen, warum dann Outdoor-Veranstaltungen nicht stattfinden. Aber das ist eben nicht ganz so ohne, gerade in Nordrhein-Westfalen, weil da eben eine Menge Bedingungen erfüllt sein müssen, um solche Veranstaltungen dann über die Bühne zu bringen. Aber da sieht man schon wieder, ja, da wird dann der Kanal schon wieder ein bisschen enger. Ja, also wo läufst du dann? Ja, da sind ja auch über 10.000 Läufer gemeldet. Ja. Läufer gemeldet. Ja, passen die noch in Hamburg rein? Nein, weil das ist wahrscheinlich auch längst überbucht, weil da auch noch die Transfer-Startplätze aus dem letzten Jahr dort sind. Ja, also wo gehst du dann hin? Ja, Rotterdam, okay. Da wird das nicht anders sein. Ja, der hat zwar im letzten Jahr stattgefunden, aber der Run und der Druck halt auf die ganzen Laufveranstaltungen wird jetzt im Frühjahr schon erheblich sein.
Auf jeden Fall. Also wir wissen ja auch von Athletinnen und Athleten, die hier waren oder noch hier sind, ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen, weil wir nicht wissen, wie da die Verträge sind, was die Announcements anbelangt, dass auf jeden Fall mit...
Man könnte schon mal ein paar Sachen raushauen, das finde ich ganz cool.
Könnten wir schon mal so ein bisschen Insider raushauen, dass auf jeden Fall auch mit deutschen Marathons im Frühjahr geplant wird. Das ist ja dann, wenn jetzt Düsseldorf abgesagt ist, wäre da ja noch die Option mit Hannover und auch Hamburg. Aber wie du schon gesagt hast, da muss man natürlich auch hoffen, dass die bis in ein paar Monaten immer noch stattfinden dürfen. Da sitzen wir natürlich genauso im Boot mit euch zu Hause, die sich da jetzt gerade auf was für ein Event auch immer vorbereiten und hoffen, dass das dann auch am Ende des Tages so stattfinden kann. International wird es, glaube ich, auch nicht leichter. Haben wir schon in der letzten oder vorletzten Folge besprochen, dass da schon die ersten Verschiebungen stattfinden, eben Barcelona als Halbmarathon, über den ich ja auch nachgedacht hatte. Eben auch in April verschoben und dieses Thema mit Planbarkeit ist immer noch extrem angespannt, trotz den Möglichkeiten mit Impfung etc., was wir jetzt ja haben, im direkten Vergleich zu exakt vor einem Jahr, aber ja, müssen wir noch abwarten und hoffen, dass das dann sowohl die Corona-Situation zulässt, als auch natürlich die Hygienekonzepte und auch die dementsprechend eher regionalen Verordnungen. Und das wird sicherlich spannend bleiben. Uns bleibt, glaube ich, nicht so viel anderes übrig, als diesen Funken Hoffnung im Herzen zu behalten und einfach vernünftig unser Training abzuspulen, so weit das denn möglich ist. Ja, ich bin gespannt.
Hast du gerade vernünftig gesagt?
Ja, ich wollte gerade sagen, vernünftig und ich, das ist immer so eine Frage, aber ich versuche jetzt mal zumindest die nächsten 3-4 Tage vernünftig zu sein, was mein Bein anbelangt und ja, werde jetzt doch mal ein bisschen mehr ins Radfahr-Game hier einsteigen, wo ja in Kenia die besten Bedingungen sind, das ist ja absolut klar. Also habt ihr ja schon eine Insta-Story, habe ich auch schon viele Leute gesehen, die mir geschrieben haben, als ich vorher diese Story hochgeladen habe. Das ist ja hier Top-Notch-Equipment, was hier in Kenia zur Verfügung steht. Da habe ich gesagt, ja, man muss nehmen, was man hier kriegen kann. Ja, kann ich mir jetzt nicht aussuchen.
An der Stelle sage ich immer sehr gerne, ja, Björn Borg hat 5-mal Wimbledon gewonnen mit einer Holzpatsche, ja, die dann anschließend bei Chibo zu kaufen war. Für 17,83 €. Ja, da würde heute jeder sagen, okay, damit kann man gar nicht Tennis spielen. Ja. Und Laurent Fillon hat die Tour de France gewonnen mit einem Rennrad. Da ist wahrscheinlich dein Rennrad zu Hause. Ein Bite dagegen. Ja, also, worauf kommt es an?
Machen.
Richtig, auf die Beine und machen. Ne? Genau, darauf kommt es an. Sag mal, Felix, weil ich das nicht so auf dem Schirm habe, Boston ist ja nicht mal so eben einfach melden, ne? Sondern da muss man sich qualifizieren. Oder gibt es auch überhaupt irgendeine Option, um sich da einfach so anzumelden? Oder nur für Amerikaner? Ich habe das gar nicht genau auf dem Schirm.
Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich glaube, also ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Ich weiß, man da kann sich qualifizieren.
Da müssen wir jetzt wieder auf unsere Community zurückgreifen, weil es gibt ganz sicher, und ich weiß, dass es Boston-Starter gibt, die das... Nee, aber die du sind schon qualifiziert, vielleicht wissen sie es auch nicht so wie du, weil sie die Quali haben. Ja?
Nee, ich glaube, du kannst ja auch, wenn du für einen guten Zweck unterwegs bist, kannst du auch einen Startplatz bekommen. Ich glaube nur, der Mindestbetrag sind dann 5.000 Euro, den du da dann sammeln musst oder vorlegen musst.
Das ist ja ein Liebhaberpreis.
Richtig. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nur etwas, was ich aufgeschnappt habe. Selbst nachgeschaut habe ich ehrlich gesagt nicht, da ich ja den Luxus hatte, mich qualifizieren zu können, sagen wir es mal so.
Ja, aber die Zeiten sind schon ambitioniert, ne, die man erzielen ziehen muss.
Ich finde
das
schon ordentlich und also ich meine 3 Stunden jetzt bis, ich weiß gar nicht, 35 oder sowas, ist jetzt nicht unbedingt gerade langsam und das muss man erstmal schaffen und dann glaube ich geht es ja in 10 Minuten Abschnitten oder 5 Minuten Abschnitten wird es dann langsamer für die Altersgruppen. Finde ich schon happig und ich bin gespannt, wie das sich dann halt vor Ort verhält vom Feld her. Wie viele Leute sind dann bei mir oder vor mir, hinter mir, rechts, links, die ja ähnliche Zeiten dann laufen können, dürfen, sollen.
Weißt du, ob das so in Wellen gemacht wird oder ist das ein Massenstart? Also, oder in so Blöcken?
Wie immer bin ich top vorbereitet, ich habe keine Ahnung.
Solange die Gel-Situation besser abläuft als in New York, ist ja alles super.
Auch da habe ich noch keine Strategie überlegt. Vielleicht gibt es ja hier in der Community Leute, die mir da bei der Nutrition-Seite doch zur Seite stehen können. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan.
Bei der Nutrition-Seite? Also, das ist ja das Einfachste. Ich dachte, bei der Strickenkenntnis in Boston.
Ja, ich weiß, dass runtergeht. Das reicht. Ich laufe einfach irgendwo hinterher. Und
das ist ein ganz schlimmer Irrtum.
Ja, bei
Rolling Hills haben wir hier schon mal besprochen, mein Freund. Rolling Hills, da ist das, was du da in Kenia beschrieben hast, Pillepalik.
Das hoffe ich nicht.
Das macht Felix Angst, weil der hatte hier so viele Nahtoderfahrungen.
Der Start und Endpunkt sind zwar so, dass es ein Gesamtgefälle ist, ja, aber dazwischendurch ist das,
das
nicht nur bergunter.
Stimmt, aber ich hoffe, dass es halt dann, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Aber ich fand damals New York schon unangenehm an der einen oder anderen Stelle und ich gehe davon aus, dass es ähnlich unangenehm werden kann.
Ich glaube, die Steigungen sind nicht so hart wie in New York.
Wie die Brücke.
Ja, die Brücke ist ja, also erstmal am Anfang, das würde mich schon extrem beeinträchtigen.
Du bist so schnell drüber, da denkst du ja noch nicht mal nach an Ermüdung.
Das sind 5 Kilometer vorbei und du hast noch nicht einen einzigen Schritt in deinem normalen Marathontempo gemacht. Ja, und dann rennst du dadurch die Zuschauermassen durch, bist auch die ganze Zeit angejazzt. Also rennst tendenziell die ersten 20 Kilometer viel zu schnell.
Klar.
Ja, klar, genau. Ja. Und dann kommt schon der Punkt, wo ich ja überhaupt kein Verständnis habe, dass man es überhaupt macht. Dann rennt man halt da noch viel weiter. Und dann kommen da diese Brücken, die es wirklich in sich haben, weil da sind halt, die sind halt steil, ne? Und doof. Und dann hast du ja, auch wenn du in Manhattan bist, das ist jetzt nicht so richtig, das ist nicht so eben, wie man denkt, ja. Wenn man sehr weit nach unten runter gucken kann, dann muss man da auch dann irgendwann wieder hochrennen, ja.
Ja.
Plus Central Park selber, das ist ja, die letzten 1,5 Kilometer sind halt auch quasi bergauf, ne?
Ja, voll. Also ich kann mich noch relativ gut...
Warum macht ihr das, liebe Leute? Kann ich das noch mal kurz fragen? Ja.
Weil es absolut schön ist, dann im Ziel zu stehen. Nein, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Bei mir war die erste Hälfte damals in New York auch schneller als die zweite. Weil man natürlich über diese große Verrazano-Brücke, glaube ich, läuft und dann geht es halt relativ lang, ganz sanft in wellenförmig runter. Und man kommt halt einfach einen Schritt, der... natürlich ein bisschen zu schnell ist. Man ist gehypt, weil viele Leute am Straßenrand stehen. Dann die verschiedenen Musikrichtungen der verschiedenen Stadtteile kriegt man ja auch so ein bisschen mit. Und das erste Mal, wo du so ja wirklich geschockt auch bist, ist dann wirklich die Brücke rüber nach Manhattan, weil die ist schon sehr knackig und man läuft sie hoch und man sieht das Ende halt einfach nicht und du denkst so, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und dann denkst du, okay, jetzt hast du das Gröbste geschafft und läufst dann halt in Manhattan und es geht dauernd hoch und runter und dann kommt da noch eine Brücke und dann da und dann läufst du in Central Park parallel dahin und es geht halt immer so leicht bergan und im Central Park, so glaube ich bei Kilometer 40, kommt nochmal so eine Rampe, die dich völlig aus dem Leben schießt, aber wenn du die geschafft hast, dann hast du es halt, bist du fast
im Ziel. Dann bist du auch schon da.
Dann
ist man da.
Dann habt ihr es schon geschafft.
Wenn du am Trump Tower vorbei bist, dann hast du es quasi geschafft.
Das stimmt. Da, glaube ich, habe ich damals, nee, ich habe, glaube ich, bei Kilometer 35 mein letztes Skill genommen, weil ich dachte bei Kilometer...
Ich dachte, dein erstes.
Nee. Aber man muss vielleicht dazu sagen, dass das letzte auch gleichzeitig das zweite war.
Ja, genau. Aber es war auch mein letztes, weil ich dachte mir, ich habe ja nicht so viele dann dabei gehabt, die habe ich alle weggeschmissen unterwegs, dass ich bei Kilometer 40 mir so ein Gatorade einfach mal reinziehe, das kriege ich bestimmt vom Magen her hin bis 40, bis 42 von 40 und es gibt vielleicht nochmal so einen kleinen Zuckerschock, aber ja, ich bin angekommen. Das ist alles, was zählt.
Ja, das ist ja der nächste Schock für Menschen, die noch nie in Nordamerika große Ausdauerveranstaltungen, das gilt ja für Triathleten genauso, gemacht haben, die dann einen absoluten Schock kriegen, wenn sie da nah an der Gefriergrenze, ja, Gatorade bekommen, das in der Regel viel zu süß ist, ja, und einfach zu kalt, ja, und dann macht Boom im Magen und dann wird es echt
nicht
schön.
Ja. Also deswegen, ich weiß noch nicht, wie ich es für Boston mache, aber es gibt ja jetzt so, die neuen Tides haben ja so eine extra Tasche für Handys und vielleicht nutze ich die auch für Gels.
Dass du da Gels mit reinsteckst oder so.
Schauen wir mal. Müssten wir ja noch eine kaufen.
Auch da gibt es natürlich logischerweise sehr, sehr viele Stilfragen, die zu beantworten sind. Das ist ja nicht die Funktionalität, die entscheidet, sondern Stilfragen. Ja, also läufst du dann wirklich mit diesem kleinen Gürtel, mit diesem kleinen Plastikfläschchen dran? Das, ja, nein, vielleicht.
Das,
ja.
Also das hat er, glaube ich, auch das, gegeben. Also mit diesen Flaschen kann ich definitiv sagen, damit laufe ich nicht. aber Philipp hatte mir so ein, weiß nicht, so eine Umschnalltasche mal vorgeschlagen, wo man wohl auch das Handy rein...
Es gibt doch jetzt sehr schöne, die man so vorm Bauch trägt.
So Bauchtaschen, ja, die sind auch super.
Feuerzeug und die Kippen auch reinpacken.
Genau, so quer,
und,
aber ja, mit dem Brustkorb.
Aber, die hatte so eine. Aber das hatte ich ja versucht in New York und das hat nach 500 Meter hat mich das ja so genervt, dass ich sie einfach weggeschmissen habe. Also diesen Versuch hatte ich ja schon. Es muss schon irgendwie etwas sein, was ich...
Ich hab was
vielleicht muss ich auch den Tragekomfort ändern, irgendwie über die Schulter, wie man das halt so im Lifestyle macht. Dann reibt das vielleicht nicht. Ich weiß es noch nicht.
Müssen wir mal austesten. Also ich habe von Adidas tatsächlich mir mal spaßeshalber so eine... Das ist auch wie so eine Art so Gurt, den man halt um die Hüfte theoretisch macht, wo du eigentlich nur eine relativ schmale Tasche hast, die sich schon ziemlich gut so ein bisschen an deinen Körper anschmiegt. Also ich stehe jetzt nicht brutal raus und das ist eigentlich, glaube ich, gedacht, dass man ein Handy reinmacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch möglich ist, dass du da vielleicht 2-3 Gels reinmachst und das ja dann trotzdem, wenn das relativ straff ist, nicht groß wackelt oder rutscht und dass man dann, reißverschlussreich relativ easy, dass das vielleicht gehen kann.
Oder ich mache das so, wie das immer so bei Filmen ist, wenn die das Geld am Körper festkleben.
Du klebst es ja einfach mit Tapeband um. Du klebst es ja mit Tapeband um Brustkorb und ziehst das Trikot drüber. Das wäre auch noch eine interessante Konstellation.
Liebe Gemeinde, an dieser kleinen Episode merkt ihr, dass da zwei vollkommen Ahnungslose, was die Produktvielfalt im Laufgurtbereich angeht, unterwegs sind. Ja, der eine, der total verzogene Superprofi, der natürlich die Flaschen an seinem Tischchen, das extra für ihn dekoriert wurde, angereicht bekommt. Und auf der anderen Seite der Mann, der schon alles zwischen Plastiktüte und Kopfschmuck ausprobiert hat, um seine zwei Gels aufzubewahren. Ja? Hey Leute, es gibt inzwischen, also meine Holde schwört da drauf, ja, aber ich habe mir jetzt tatsächlich auch zu Weihnachten von meiner Schwester so einen Laufgut schenken lassen. Und der ist, ich war da auch sehr lange wirklich ein bisschen skeptisch, weil ich kann es eigentlich nicht gut haben, viel an mir dran zu haben.
Ja, ja?
Deshalb
ja voll.
Habe ich ganz oft beim Laufen, was halt auch ein bisschen Panne ist, weil ich brauche ja eine Brille, sonst kann ich ja meine Uhr noch nicht mal lesen. Mhm. Ja, habe ich dann die Brille in der einen Hand und das Handy in der anderen Hand. Das ist auch nicht so richtig groovy. Ja, also alles unsexy, für Wettkampf sowieso irgendwie doof. Plus, also ich weiß gar nicht, wie es beim Marathon, darf man mit Ohrhörer laufen? Nee, darf es auch nicht. Ne?
Also Profis auf jeden Fall nicht. Ich glaube, streng genommen ist es in den Reglements auch verboten, aber natürlich machen es trotzdem Leute, habe ich ja schnell gesehen.
Ja, also beim Triathlon auch verboten, die Kuh, ne? Wirst du disqualifiziert, wenn du zum Beispiel am Fahrrad einen Knopf
im ist halt gefährlich, hast, dass du nichts hörst, was um dich rum so passiert. Ich glaube, deswegen wollen sie es eigentlich nicht, dass da keine Unfälle passieren.
Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber natürlich trotzdem möglich. Ne? Ja. Jedenfalls, das ist halt so ein ganz eng anliegender Gurt, ja, wo man locker ein Handy, eine Brille, Schlüssel und 16 Gs drin unterbringt. Ja, und du merkst es nach einer Weile gar nicht, weil es ist tatsächlich auf der Hüfte, ja, und es ist ganz geschmeidig da drum und toll.
Ja, kannst du mir
ganz
mal,
toll.
Schick mir mal den Link, vielleicht kann ich da was machen.
Ich habe schon gedacht, ich soll dir ein Foto schicken.
Felix ist für alle Vorschläge.
Keine News.
Für alle Vorschläge auf. So, bevor jetzt hier mein iPad gleich in die Knie geht, womit ich hier aufnehme, und bevor wir wahrscheinlich jetzt auch unser Mittagessen wird kalt sein, glaube ich, weil heute ist der erste Tag, weil so wenig Leute im Camp sind, dass es kein Buffet mehr gibt, sondern wir quasi beim Frühstück unser Mittagessen ordern mussten, durften, wie auch immer. Und wir natürlich total überzeugt gesagt haben, ja, klar, wir sind um eins da, jetzt ist es halt kurz vor zwei. Werden wir mal schauen, was es noch für uns gibt.
Und, wir passen uns der kenianischen Zeit an. Also,
eine Stunde ist ganz normal, kann man als Zeitverzögerung schon noch akzeptieren. Sagen,
immerhin kommst du heute und nicht morgen.
Genau, das ist eigentlich schon da. Also da haben wir uns in einer Woche schon sehr gut an die kenianische Mentalität hier angepasst. Mal gucken, ob die es in der Küche auch so einkalkuliert haben oder ob wir jetzt einfach was Kaltes bekommen. Aber das werden wir gleich sehen.
Ja. So, und für alle, die das hochbegeisterte kleine Video von Philipp beim Radfahren gesehen haben, ja, das war nur so ein kurzer Moment, ja, wo er sich konzentrieren musste. Ja, weil eigentlich liebt er das total. Und er freut sich ganz dolle, wenn ihr ihm Radworkouts schickt, ja, die ohne große Fußbelastung gehen. Ja, also nicht mit zwischendurch abspringen und rumrennen und so weiter. Ja, also keine Doppelgeschichten, sondern ja, geile Radworkouts, die man mit Speziallaufschuhen und Körbchen erlebt.
Wir müssen mit ganz einfachen Mitteln hier arbeiten. Ja. Ganz einfache Mittel.
Und Felix, ja, ich hoffe, du kommst wieder wenigstens nachts zur Ruhe, ja, und schaffst das ruhige Laufen. Ja.
Kurzer Einwand, bevor wir hier ausblenden. Ich habe es fast vergessen, meine Studie hier, meine Privatstudie sozusagen noch zu teilen.
Ah ja, und ich habe dann auch noch eine Studie.
Und zwar haben wir beide, aber das ist interessant, Felix ist keine Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Felix zählt einfach nicht, sein Ergebnis werde ich negieren, aber tatsächlich hatte ich natürlich auch andere Schlafwerte als zu Hause, was natürlich auch klar ist, ich habe auch in etwas höheren Puls.
Das ist in der Höhe ganz normal.
Genau,
ne?
Genau. Also Puls, du schläfst natürlich dann nicht so gut, Puls ist höher, deswegen hast du natürlich auch an der Uhr schlechtere Schlaf- und Erholungswerte. Aber ich habe natürlich vorgestern, das kennt mein Kind ja nicht, wir mussten denen auch erst erklären, wie das ist. Ich habe einen Radler bestellt. Also ich habe quasi ein Bier bestellt und ein Sprite und da habe mir selber einen Radler gemacht. Und das
kam vom Rad und hast dir einen Radler bestellt.
Passend dazu war das schon offensichtlich die Connection. Und dann habe ich tatsächlich zumindest mal geschafft, wieder in einem grünen Bereich zu sein, weil ich habe mich ins Bett gelegt, ich habe sofort geschlafen, ich habe durchgeschlafen. Komischerweise hat es bei Felix nicht so gewirkt, weil du warst
heute habe ich ja gut geschlafen.
Genau, aber Bier getrunken. Beim Radler hast du nicht so gut geschlafen. Und dann habe ich gestern probiert, eben einfach ganz normal wieder so ins Bett zu gehen. Und heute war es wieder schlecht. Deswegen muss ich heute nochmal ausprobieren, glaube ich, ob ich einen Radler trinke. Und vielleicht schlafe ich dann wieder gut. Müssen wir mal gucken. Also das werden wir auf jeden Fall nochmal.
Ich meine, das haben wir früher schon immer nach Wettkämpfen gemacht, dass wir ein, zwei Weizen getrunken haben. Und danach waren die Beine schon auch wieder locker. Und
genau.
Man konnte gut schlafen.
Müssen wir mal ausprobieren. Jetzt kommt meine Studie, ja. Also ich muss euch jetzt alle desillusionieren, ja, weil es ist ja nicht nur unter Läufern, sondern insgesamt ja eine ganz feste Doktrin, will ich sogar sagen, ja, dass so ein kleiner Drink am Abend, ja, so ein, vor allem ne, ein Rotwein am Abend, ja, ist ja auf jeden Fall gut fürs Herz und schadet keinem. Ja. Dazu hat die World Heart Federation neulich einen Report veröffentlicht, der überschrieben ist mit der Schlagzeile: No amount of alcohol is good for your heart. Also keinerlei Größenordnung von Alkohol ist in irgendeiner Form förderlich. Ja? The recommendations are controversial. Ja? Also es muss alles noch diskutiert werden, bevor es offizielle Direktiven geben könne. Aber die ist halt so eine Studie, die praktisch über alle Studien hinweggeht. Ja? Also eine Metastudie. Und Die ersten Ergebnisse sind ernüchternd, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also don't drink anything, wie der bei euch landsmannschaftliche Dialekt ist, Englischen wahrscheinlich sagen will. Don't drink anything.
Ja,
zumindest. No alcohol at all.
Ja, das stimmt.
Ja. Ihr werdet einfach AG1 zu euch nehmen müssen und Wasser trinken, ja. Auch das Radler ist nichts gut für Radler. Ja? Oder wie in jeder Pizzeria auf der ganzen Welt von Regensburg bis Köln gesagt wird, Grappa ist gut für jede Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger.
Zum Glück haben wir noch zwei Flaschen Erdinger alkoholfrei hierher mitgeschmuggelt,
die auf den Transport. Wir haben noch zwei Flaschen Grappa dabei.
Nein, ich kann dir sagen, wie das geklappt hat, dass die nicht zerbrochen sind. Ich habe eine gute Schuhgröße. Die Flasche Erdinger alkoholfrei habe ich ausprobiert, passt direkt in meinen Ultra Boost 21 rein. Und das, so haben die das überlebt. Aber die wollte ich eigentlich für einen guten Anlass noch aufheben. Also vielleicht, falls ich den ersten schmerzfreien Lauf hier wieder ein paar Tagen machen kann, in der Hoffnung wäre das vielleicht ein guter Grund,
dann feiert ihr richtig hart mit Erdinger Alkohol.
Ja, so, das wäre der Plan auf jeden Fall. Naja, ihr Lieben.
Gut, Jungs, dann geht mal essen. An euch alle. Schaut mal in die Challenge rein. Helft uns bitte, das wäre sehr, sehr schön.
Zu rekonstruieren, wie viel wir schon gelaufen sind.
Ja. Und wir versuchen das auch nochmal irgendwie rauszufinden, ob das da noch irgendeinen Knopf gibt, den wir noch nicht gedrückt haben. Aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Also
Schwarmintelligenz
und Hilfen sind sehr willkommen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Schaut immer Olympia, ja, entweder ARD oder Stream, wie auch immer. Und beste Genesungswünsche an die beiden Kenianer.
In diesem Sinne, ciao. Bis nächste Woche.